Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Und mit Ihnen herzlich willkommen. Herzlich willkommen nochmal, liebe Radio 1 Gemeinde. Das hier ist eine neue Sendung, nämlich Ihre Sendung. Deswegen braucht ihr erstmal vorneweg sowas wie einen Beipackzettel. Das geht hier nämlich so. Wir beackern ab jetzt immer freitags vormittags Ihre Themen, denn Sie alle sind unterwegs mit wachem Verstand und bekommen Sachen mit in Ihrem Alltag. Große und kleine Probleme, Dinge, die Ihnen auffallen, uns hier in der Redaktion aber vielleicht nicht. Und deshalb wäre es super, wenn Sie uns schreiben an dieweber@radio1.de und uns Ihre Themen und Beobachtungen mitteilen. Die können wir dann hier in aller Ausführlichkeit 3 Stunden lang drehen und wenden mit Ihnen, mit unseren Hörerinnen und Hörern, so dass am Ende hoffentlich alle was haben von Ihrer Beobachtung. Die Adresse der Wahl, wie gesagt, dieweber@radio1.de, und dahin geschrieben hat uns Sophia, und die wünscht sich eine bessere Welt, wer nicht. Sie träumt aber ganz konkret von einer gerechten Arbeitsteilung in Familien, und darum soll es heute gehen in dieser Sendung. Die Debatte wird schon feste geführt auf unseren Social Media Kanälen und in den kommenden 3 Stunden auch hier im Programm. Herzlich willkommen allerseits. Das bisschen Haushalt nervt und ist nach wie vor in der Praxis das, was zumindest in heterosexuellen Beziehungen von Frauen erledigt wird. Das war schon vor der Pandemie so und ist durch die Pandemie nicht besser geworden. Falls Kinder im Haushalt zu versorgen sind oder waren, haben Frauen im bezahlten Job reduziert. Bei Frauen in Beziehungen sind durch Corona 2 bis 3 Stunden unbezahlte Mehrarbeit obendrauf gekommen. Viele arbeiten jetzt bis zu 10 Stunden im Schoße der Familie. Männer haben vor Corona im Schnitt 3 Stunden Hausarbeit verrichtet. Bei ihnen sind es jetzt bis zu 6. Das ist zwar auch ein Zuwachs, aber eben doch ein gewaltiger Unterschied bei den bis zu 10 bei den Frauen. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und von RBB 24 hat jetzt gezeigt, diese Belastung, die macht einsam und die macht auch depressiv, und auch das wiederum betrifft Frauen stärker als Männer. Und Alleinerziehende, die stehen und standen allein auf weiter Flur sowieso schon und noch ärger. Seit Corona.
Ich habe nicht mehr existiert. Es gab keine, was hat Mutti noch für Bedürfnisse, sondern es waren nur noch die Bedürfnisse der Kinder relevant. Es gibt seit 17 Monaten eigentlich keinen Ausgleich.
Das berichtet Janina, alleinerziehende Mutter. Wir wollen wissen, wie ist das bei Ihnen? Wer macht bei Ihnen die Hausarbeit, also mehrheitlich? Und Familie ist ja nicht nur da, wo Vater, Mutter, Kind oder Kinder beisammen sind. Es gibt andere Familien und Beziehungsmodelle jenseits der Reproduktion von Heteros. Und wir wollen von Ihnen allen wissen, die Sie in Regenbogenfamilien, in WGs, in selbstgewählten Familien oder Mehrgenerationenprojekten leben. Wer macht am Ende den Dreck weg? Gerechte Arbeitsteilung in Familien, eine Utopie, das ist unser Thema heute, und wir freuen uns über Ihre Berichte und vielleicht auch Erkenntnisse aus Ihren jeweiligen Wirklichkeiten oder aber sogar aus der Utopie, die Sie uns womöglich schon vorleben. Berichten Sie uns gern unter 0331 70 99 111.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wäsche, Einkauf, Kochen, Putzen, das ist das, was uns so klassischerweise einfällt zum Thema Haushalt. Aber da gibt's ja noch so einiges drumrum. Die Kinder brauchen neue Schuhe, Arzttermine für alle müssen abgemacht werden, die Betten eigentlich mal wieder bezogen. Und wer malt eigentlich die Einladungskarten für den Geburtstag? Laura Fröhlich ist Expertin für mentale Gesundheit und sie nennt alles dieses Drumrum Denkarbeit.
Wirklich gleichberechtigt ist man eben dann, wenn man auch diese ganze Denkarbeit aufteilt. Also diese Verantwortlichkeit für all die vielen kleinen Dinge, an die Eltern denken müssen, vom Arzttermin machen bis neue Schuhe kaufen, diese ganzen Dinge, die anfallen. Und da ist es eben oft so, dass sich einer oder eine verantwortlich fühlt und dadurch auch einfach mental stark belastet ist. Und da ist es immer gut, wenn man sich mal diese Denkarbeit anschaut und überlegt, wie können wir die gleichberechtigt aufteilen, sodass nicht immer nur eine oder einer allein dran denken muss.
Wir reden also, wenn wir über eine gerechte Arbeitsverteilung im Haushalt reden, letztlich über eine Orga-Frage. Das klingt ja irgendwie machbar. Zu Beginn der Sendung führen wir Ihnen hier gerne erstmal mit einer Umfrage auf den Zahn. Die finden Sie auf radio1.de, und los geht's bei uns heute mit der Frage, wer macht denn bei Ihnen die meiste Care-Arbeit im Haushalt? Lassen Sie uns bitte reingucken in Ihre Bezugsgruppe. Die Umfrage finden Sie, wie gesagt, auf radio1.de. Und wenn Sie lieber sprechen möchten als klicken, 0331 70 99 111 wäre die Nummer der Wahl.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wir besprechen hier heute letztlich eine ganz prosaische Frage. Wer macht bei Ihnen den Dreck weg? Also wie ist Sorge, wie ist Pflegearbeit, wie ist die Arbeit im Haushalt verteilt? Auf Facebook wird schon fleißig diskutiert. Victoria hat geschrieben, alles mache ich, alleinerziehend, bums, fertig. Also in 5 Worten hat sie da alles runtergebrochen. Claudi Lu sagt, selbst ist die Frau, sie ist auch alleinerziehend, aber ich setze die Prioritäten, die Bedürfnisse der Kinder und meine Selbstfürsorge kommen vor Haushalt und Co. Also die Empfehlung lautet letztlich, einfach mal Dinge weglassen. Und Bert Wunderlich schreibt, also eigentlich teilt sich alles auf. Wenn einer mehr Wäsche macht, dann putzt die andere mehr die Toiletten oder andersrum. Wir haben 2 Vollzeitstellen, da geht's gar nicht anders als mit einer fairen Arbeitsteilung. Wie ist das bei Ihnen? Wie teilen Sie sich die Arbeit auf? 0331 70 99 111 ist die Nummer der Wahl. Oder aber Sie diskutieren weiter auf den Social Media Kanälen. Allerdings würde ich natürlich gerne auch mit einem von Ihnen reden und mal in Ihren Haushalt reingucken, wenn ich darf, und erfahren, wer macht bei Ihnen was weg und wie zufrieden sind Sie mit der Aufteilung, die Sie leben. Wir sprechen über gerechte Arbeitsteilung in Familien. Eine Utopie? Fragezeichen. Sarah Bosetti hat dazu eine Meinung, glaube ich.
Radio 1. Eintagssiege. Der skurrile Kosmos von Sarah Bosetti.
Wenn Frauen Fußball spielen, sage ich, heißt das Frauenfußball. Vielleicht sollte man, wenn Frauen arbeiten, das Ganze auch Frauenarbeit nennen. Das macht es leichter, sie von der richtigen Arbeit zu unterscheiden. Ulf und ich sitzen im Bett. Er mit Computer auf dem Schoß, ich mit Zeitung in der Hand. Mhm, sagt Ulf. Er hat Rocket League entdeckt. Das ist ein Computerspiel, das gleichzeitig Autorennen und Fußballspiel ist. Man fährt also mit den Autos gegen den Ball und schießt damit Tore. Und was macht der Ball, wenn er im Tor ist? Er explodiert. Ich habe Ulf noch nie so glücklich gesehen. Fußball und Autos und Explosionen. Das Einzige, was fehlt, sind Zombies. Und dann, sage ich, muss man auch gar nicht mehr vergleichen, wie viel Männer und Frauen für die gleiche Arbeit bekommen, weil es 2 verschiedene Disziplinen sind. Wenn ein Mann sie macht, ist es Arbeit. Wenn eine Frau sie macht, ist es Frauenarbeit. Krass, sagt Ulf. Wenn man den Turbo-Boost anmacht, kommt Feuer aus den Autos. Er fährt ein Tor. Bumm, macht der Ball. In der Frauenarbeit geht alles ein bisschen langsamer, weil Frauen nicht so schnell laufen können und nicht so schwer heben und nicht so schnell denken. Da fehlt die Dynamik, sage ich. Da werden auf dem Weg vom Schreibtisch zum Drucker 3 Paar Schuhe gekauft und 2 Kinder geboren. Wer will denn sowas sehen, geschweige denn bezahlen? Guck mal, ich kann fliegen, ruft Ulf und hüpft mit seinem Auto durch die Gegend. Im Hintergrund schießt der Gegner ein Tor. Bumm, macht der Ball. Wir können ja froh sein, dass man uns mitspielen lässt, uns Frauen. Wer sind wir denn, die Maßstäbe anzuzweifeln, an denen man uns misst? Und wenn ich ganz schnell fahre, kann ich sogar an der Wand entlangfahren, sagt Ulf. Außerdem haben wir ein Prioritätenproblem, rufe ich. Sind wir doch selbst schuld, wenn wir lieber pflegebedürftige Menschen aus Betten statt Ware aus Regalen heben und an der Decke, sagt Ulf. Oder Kinder kriegen, sage ich. Überall wollen wir gleichberechtigt sein, aber das mit dem Kindergebären beanspruchen wir immer noch ganz für uns allein. Los, Turbo Boost. Booste mich, wie du noch nie jemanden geboostet hast, ruft Ulf. Inzwischen steht er aufrecht im Bett. Ich habe mal gelesen, sage ich, dass die Frauennationalmannschaft nicht mal gegen eine Bezirksliga-Männermannschaft eine Chance hätte. Und da wundern wir uns, dass wir Frauen über 50% weniger Rente kriegen. Boost, 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 ruft Ulf. Plötzlich schießen ihm Flammen aus dem Hintern. Er fliegt einmal quer durchs Schlafzimmer und läuft dann an der Decke wieder zurück. Und klar, Gründe gibt es immer, aber das sind alles Ausreden. Eigentlich haben wir Frauen es einfach nicht drauf, sage ich. Zurück an den Herd mit uns. Ulf hat schon wieder seinen Computer auf dem Schoß. Er guckt mich kurz an, dann aber sofort wieder auf seinen Bildschirm. Vielleicht hast du recht, sagt er. Aber vielleicht, nur vielleicht, sollten wir auch einfach aufhören, Frauenfußball zu nennen. Auf keinen Fall, sage ich. Wenn wir das täten, wäre alles, was ich gerade gesagt habe, völliger Unsinn gewesen.
Eintagssiege. Der skurrile Kosmos von Sarah Bosetti. Immer mittwochs auf Radio 1.
Wer macht bei Ihnen die Care-Arbeit? Was hat das zu tun mit den tradierten Rollenbildern? Das diskutieren wir heute. Auf Facebook geht's schon hoch her. Julia zum Beispiel hat geschrieben, also diese Familienarbeit, die liegt ganz sicher zu 80% bei mir. Und warum? Weil ich es so will, sagt sie. Ihr Mann würde alles tun, wenn sie das eben einfordern würde. Er würde auch feministischer denken, als sie es je tun würde. Erinnert sie an alle möglichen Dinge, aber beispielsweise Küche, Kleidung, Wäsche und so weiter. Das ist ihr Beritt, sagt Julia. Silvia dagegen schreibt, ich repariere alles, was anfällt. Das Laufband war futsch, hat sie repariert. Sie baut die Computer zusammen, konstruiert das Gehege für das Viehzeug zu Hause. Also bei uns existieren diese Männer- und Frauenrollenspezifischen Aufgabenverteilungen nicht. Wozu auch, fragt sie. Und Anni hat geschrieben, bei uns ist es so, mein Mann übernimmt Aufgaben im Haushalt und bezüglich der Kinder nur unter Protest und mit Diskussion. Deshalb macht sie es am Ende dann halt lieber selbst. Vivian hat angerufen und die hat hier folgende Empfehlung.
Hallo, hier ist Vivian Wolter aus Berlin. Das Gute ist, dass ich mit meinem Freund nicht zusammenwohne. Ich habe eine Wohnung, er hat eine Wohnung. Ich mache es bei ihm so, dass ich da einfach rumliege und die Queen bin und er verwöhnt mich. Und wenn er herkommt, dann bin ich die Gastgeberin. Easy!
Alles easy und clever gelöst von Vivian. Wie sieht's bei Ihnen aus? 0331 70 99 111. Wir sind gespannt.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Moin, moin. Die Spielzeugküche fürs Mädel, der Experimentierkasten für den Buben. In Spielzeugläden sind die Waren häufig immer noch entlang von Rollenklischees sortiert. Das führt dazu, dass wir uns als erwachsene Frauen und Männer für bestimmte Haushaltsbereiche mehr oder weniger zuständig fühlen, sagt Sascha Verlon. Der Journalist hat im vergangenen Jahr das Buch Equal Care über Fürsorge und Gesellschaft veröffentlicht im Verbrecher Verlag und er ist Mitinitiator des Equal Care Days, außerdem Vater von 3 Kindern. Schönen guten Tag, Herr Verlon.
Guten Morgen, hallo.
Also einerseits sind ja diese Spielzeugeinteilungen das Turbo-Klischee. Andererseits sehe ich selbst, dass das in sehr vielen Familien und Spielzimmern, unsere eigenen eingeschlossen, so läuft. Wie ist das bei Ihnen und bei Ihren Kindern?
Unsere Kinder sind schon, also die Älteste ist 19, die sind tatsächlich in einer Zeit aufgewachsen, wo das noch gar nicht so extrem war. Also diese ganz strikte Einteilung, es gab schon immer Spielzeug für Jungen und Spielzeug für Mädchen, aber diese Marketingstrategie, das nach Geschlecht so extrem zu fokussieren, das gibt es erst seit 2006, 2007, da waren die ersten Ideen da und so ab 2012 hat sich das so richtig durchgesetzt. Also meine Kinder hatten noch ein bisschen mehr Freiheit und deshalb kämpfen wir auch darum, dass es wieder für die neuen kommenden Generationen auch wieder mehr Freiheit gibt.
Ja, dann gucken wir mal von Ihren Kindern weg hin zu Ihnen und zu Ihrer Lebensgefährtin. Wie teilen Sie sich die Hausarbeit auf?
Wir sind beide freiberuflich. Wir versuchen, so gut das geht, sowohl die Erwerbstätigkeit als auch die Familienarbeit fair zu verteilen. Das heißt nicht, wir machen beide alles, sondern wir haben unsere Aufgabenbereiche und setzen uns immer wieder hin und müssen gucken, ob das noch stimmt. Also ich koche, ich bin für die Ernährung zuständig, meine Frau kümmert sich mehr um die Wäsche. Also da sind wir im steten Austausch, was es gut macht, weil wir beide wissen, was jeweils die andere Person macht, was es schwierig macht, weil immer wieder Absprachen notwendig sind.
Mhm, genau, also die Arbeit muss verteilt und organisiert werden. Würden Sie sagen, wenn Sie einen Strich drunter machen, ist das so 50-50, was Sie beide an Zeit investieren, an Arbeit?
Ja.
Ja, das würde Ihre Lebensgefährtin, wenn ich die jetzt dran hätte, auch so unterschreiben.
Ja, im Jahresschnitt, sage ich jetzt mal. Es gibt immer diese Phasen, wo es einfach gar nicht anders möglich ist. Und auch da muss man einfach flexibel sein, aber dann auch wieder danach. Also nicht versuchen dann, also die Gefahr ist immer, dass man dann in so eine Gewohnheit reingerät. Und die muss man halt immer wieder in Frage stellen. Also im Jahresmittel sind wir da ziemlich gut.
Sie meinen aber auch, dass Haushalt und die entsprechende Arbeit im Grunde nicht nur die Privatangelegenheit von Ihnen oder Ihrer Lebensgefährtin ist, sondern letztlich eine irgendwie öffentlich zu organisierende. Wie sieht das Modell aus, das Ihnen da vorschwebt?
Naja, also wir sind als Familie natürlich keine Insel. Das heißt, alles, was wir in der Kernfamilie machen, hat natürlich Auswirkungen nach draußen. Wenn Frauen wie der Durchschnitt eben ist, 80% der Sorgearbeit übernehmen, dann haben sie entsprechend weniger Zeit. Und das wird sehr oft immer nur auf die Erwerbstätigkeit dann reduziert. Aber das geht natürlich auch um politisches, ehrenamtliches, kulturelles Engagement und Teilhabe. Also wenn die Sorgearbeit, die private Sorgearbeit erstmal unfair verteilt ist, dann sind auch alle anderen Lebensbereiche nicht fair verteilt. Und das ist dieser gesellschaftliche... Also Putzen ist politisch, das ist tatsächlich wörtlich so zu nehmen.
Und folglich fordern Sie auch, dass das angerechnet wird als zu entlohnende Arbeit, für die es auch Rentenpunkte gibt und so weiter. Da könnten jetzt Alleinstehende oder Menschen ohne Kinder sagen, wieso sollen wir dem Vallon bezahlen, dass er sich für ein Leben mit Gattin und 3 Kindern entschieden hat? Ist doch seine Privatsache.
Ja, das ist immer das mit der privaten Entscheidung. Also natürlich funktioniert das System, funktioniert Gesellschaft nur, wenn es nachwachsende Generationen gibt. Aber die Gesellschaft und die Wirtschaft funktioniert ja auch nur deshalb, weil Sorgearbeit, private Sorgearbeit geleistet wird. Also diese engagierten, gut ausgebildeten, enthusiastischen Angestellten, die sich die Unternehmen so wünschen, die fallen ja nicht vom Himmel. Das heißt, sie kommen einfach auf die Welt, müssen gepflegt werden, müssen versorgt werden, müssen gebildet werden und irgendwann sind dann diese Arbeitskräfte da. Und das mit zu bedenken bei wirtschaftlichen Berechnungen, das mit auf dem Schirm zu haben, dass es keine Wirtschaft und keine Gesellschaft ohne Sorgearbeit gibt, das ist der springende Punkt und da ist der Diskurs, sind die Debatten einfach noch sehr weit von entfernt.
Jetzt hätte ich noch eine knappe Frage. Wie sähe der Stundenlohn aus für diese Sorgearbeit? Mindestlohn?
Dann müssen wir erstmal über den Mindestlohn diskutieren.
Es gibt aber sagen Sie mal eine Hausnummer.
Es gibt unterschiedliche Berechnungen. Also wenn eine Juristin beruflich zurücksteckt und Pflegearbeit, Hausarbeit übernimmt, kriegt sie dann ihren Stundenlohn, den sie eigentlich bekommen könnte, oder kriegt sie einen anderen? Wir müssen über Wertigkeit von Arbeit reden. Und wenn wir erkennen und anerkennen, dass Sorgearbeit die Basis allen Arbeitens ist, dann kommen wir, glaube ich, sehr schnell weg von diesen Mindestlohndebatten. Ich will mich auf keine Zahl einlassen, sondern
ich merke es schon.
Wir müssen, nein, also was hilft das? Wir müssen den Wert von unbezahlter Arbeit in irgendeiner Weise abbilden. Ob das Rentenpunkte sind oder ob das ein bedingungsloses Grundeinkommen ist oder ob das tatsächlich eine Art Stundenlohn ist, da müssen wir drüber diskutieren.
Equal Care über Fürsorge und Gesellschaft, darüber habe ich mit Sascha Vallon gesprochen und er hat ein Buch geschrieben, das genauso heißt, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Almut Schnering, erschienen im Verbrecher Verlag im vergangenen Jahr 2020, 160 Seiten hat es, 16 € kostet es und ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch. Alles Gute für Sie.
Dankeschön. Tschüss.
Wir sprechen darüber, wie die Hausarbeit verteilt ist in Ihren Haushalten, in Ihren Familien, in Ihren Beziehungen. Und angerufen hat Barbara.
Also mein Sohn, der hat mir ein T-Shirt geschenkt nach der Corona-Zeit, als wir alle zu Hause waren. Und da steht drauf, they make me cook all day. Und das trifft so ziemlich, was ich hier zu tun habe zu Hause. Also es ist so, dass halt, wir haben eigentlich eine klassische Arbeitsteilung, weil ich bin freiberufliche Designerin und mein Mann arbeitet von 8 bis 8 und an mir hängt eigentlich der Haushalt und alles. Also so ist es. Dass halt der andere auch mit Verantwortung übernimmt, das wäre schon manchmal toll. Die Ausführungen finde ich gar nicht so schlimm, aber diese alleinige Organisation, das ist schon manchmal ziemlich anstrengend. Und solange das sozusagen nicht auf beiden Schultern gleichzeitig oder 1/3, 2/3 wird ja auch schon helfen. Aber das ist hier bei uns nicht in Sicht, glaube ich.
Das sagt Barbara und ich weiß nicht, ob sie fröhlich oder verzweifelt lacht dabei, die Barbara. Angerufen hat auch Burkhard.
Ich bin Burkhard, ich lebe mit meinem Mann zusammen in einem gleichgeschlechtlichen Haushalt und uns ist das eigentlich ja ziemlich gleich verteilt. Also wer gerade Zeit hat, der macht die Wäsche oder der kümmert sich um die Tonne zum Rausbringen oder ähnliche Sachen. Beim Kochen ist das ein bisschen anders. Ich bin eher der Koch und mein Mann ist eher der Bäcker. Aber das passt bei uns ganz gut. Also so ist das bei uns verteilt sozusagen. Ohne Absprache hat sich das einfach so ergeben. Also so, dass wir gar nicht groß darüber diskutieren mussten.
Läuft wie von selbst und an der Strippe habe ich jetzt Ellen. Schönen guten Tag, Ellen.
Guten Tag.
Moin, moin. Sie wollen, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Vergleich ziehen zwischen DDR und BRD, also zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Was ist Ihre Geschichte dazu?
Meine Geschichte ist, ich habe mit einer Autorin zusammen DDR-Frauen interviewt und sie gefragt, wie haben sie ihr Leben sozusagen in der DDR zur Wende und jetzt in den letzten 30 Jahren erlebt. Und da spielt natürlich die Gleichberechtigung eine riesengroße Rolle. Und die Frage, wie haben die Ostfrauen das denn eigentlich geschafft, diese Doppelbelastung zu meistern? Also,
und haben sie eine Antwort gefunden?
Ja, ob sie befriedigt ist, weiß ich nicht. Aber die Frauen waren alle stolz darauf, dass sie gearbeitet haben, dass sie ökonomisch selbstständig waren, aber auch, dass sie tolle Kinder erzogen haben. Und diese Doppelbelastung mit Haushalt und Beruf, die hat die DDR nie auflösen können. Sie haben dann ab der 70er Jahre haben sie sozialpolitische Maßnahmen beschlossen, die die Mutterschaft und die Berufstätigkeit erleichtern sollte. Nicht die Familie, nicht den Mann, sondern nur die Mutterschaft. Und da spielten natürlich solche Sachen eine große Rolle wie der Haushaltstag oder verkürzte Arbeit. Aber trotzdem sind alle soziologischen Untersuchungen, die es gegeben hat in den 70er und auch in den 80er Jahren, für mich gesehen erschreckend. Da waren eben über 80% der Hausarbeit lag auf den Schultern der Frauen. In den 70er Jahren noch 87%. Ostfrauen haben in den 70er Jahren zusätzlich zu 42 Arbeitsstunden noch 47 Stunden für Haushalt und Familie aufgehört. Man fragt sich, wie die das gemacht haben.
Und sehen Sie jetzt im Vergleich zu heute da einen Fortschritt oder würden Sie sagen, wir treten auf der Stelle?
Also ich sehe eher auf der Stelle treten, weil ich habe mich nämlich auch gefragt, wie es bei mir war und wie es bei den Frauen war. Wie haben die das eigentlich alle geschafft? Und wenn man eines spielt da sicherlich eine große Rolle, die Organisation im Haushalt und vor allen Dingen, was ich auch bei meinen Kindern sehe und bei meinen Enkelkindern sehe, eine stärkere Erziehung der Kinder zur Selbstständigkeit und zum Mitmachen und damit auch ein Beispiel geben.
Moment, lassen Sie mich das verstehen. Sie würden sagen, früher hat man die Kinder eher dazu erzogen, dass die auch mitmachen und heute werden die so auf der Sänfte durchs Leben getragen bis zur Volljährigkeit?
Ja. Also meine Kinder haben, ab sie so 6 Jahre waren, die haben so eine Arbeitsteilung in der Familie gehabt. Jeder hatte seine Aufgabe und die können das bis heute. Meine Söhne haben jeder 2 Kinder. Aber ich sehe mit, traurig, dass sie ihre Kinder nicht so erziehen, zu so einer Selbstständigkeit. Natürlich sind die gesellschaftlichen Bedingungen heute ganz andere, aber ich muss sagen, stärker die in der Familie auf eine Arbeitsteilung zwischen allen zu bringen, das halte ich für sehr wichtig.
Das ist die Meinung von Ellen. Verteilt die Arbeit auf alle Schultern, die da sind. Kinder dürfen auch mitmachen. Vielen Dank für den Anruf.
Bitte.
Und Sie können sich weitermelden unter 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Und wir sprechen heute über eine möglicherweise gerechtere Verteilung von Hausarbeit, von Sorge- und Pflegearbeit. Und die Mental Health Expertin Laura Fröhlich meint, Corona hat dieser gerechten Verteilung gar nicht gut getan.
Frauen haben schon vorher mehr Care-Arbeit gemacht und in so kritischen Situationen wie so einer Corona-Pandemie verfallen wir dann eben auch in altbekannte Muster zurück. Also wir sind in Not und machen dann das, was wir so kennen. Das heißt, wer übernimmt die Care-Arbeit? Die Mutter zum Beispiel. Wer guckt, dass der Job, die Erwerbsarbeit weiterläuft, der Vater. Und dadurch hat sich das dann jetzt nochmal wirklich verstärkt. Und es gibt ganz viele Stimmen, die sagen, Frauen geht es nicht gut. Es gibt Studien darüber. Nichtsdestotrotz geht es auch natürlich vielen Vätern nicht gut.
Wie ist es bei Ihnen? Hat Corona was verändert an der Aufgabenteilung in der Beziehung oder in der Familie? Hat es vielleicht überhaupt keine Rolle gespielt, weil Sie ein wunderbares Modell haben, das Sie uns sehr empfehlen können? Wir sind neugierig. 0331 70 99 111. Vorhin hat mir der Daddy und Autor Sascha Verlon erklärt, dass Care-Arbeit bezahlt sein sollte, statt zu denken, ist doch Privatsache, wenn die sich reproduzieren. Die Pflege von Mitmenschen, und das müssen ja nicht nur Kinder sein, sondern vielleicht auch zu pflegende Angehörige oder Partner, das sind auch öffentliche Angelegenheiten, meint Sascha Verlon. Putzen ist politisch, das war sein Slogan hier im Gespräch. Janina ist alleinerziehende Mutter und die sieht das ganz genauso.
Wenn man jetzt aber sagt, Care-Arbeit ist Arbeit und wird anerkannt, Ja, und eine Alleinerziehende meinetwegen mit zwei Kindern würde dann 4 Stunden pro Kind angerechnet bekommen und hätte eine 32-Stunden-Woche in Vollzeit. Dieses Geld würde vielleicht vom Staat aufgestockt werden, diese 8 Stunden. Und darauf würde sie Steuern bezahlen und Rente.
Und wäre damit natürlich auch viel besser geschützt vor Armut im Alter. Wie denken Sie, wie sollte das geregelt werden? Sollte Care-Arbeit finanziell entlohnt werden? Ist das eine sinnvolle Rechnung? Wir möchten das von Ihnen wissen und haben eine Umfrage gestellt auf radio1.de mit genau dieser Frage. Sollte Care-Arbeit finanziell entlohnt werden? Wir begnügen uns mit einem schlichten Ja oder Nein. Stimmen Sie ab auf radio1.de.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Lohn für das, was Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder mit dicken Hosen mal Gedöns genannt hat, also Lohn für pflegende und sorgende Arbeit im Zuhause, das ist eine Forderung, über die wir in dieser Sendung schon gesprochen haben. Wir sind auf der Suche nach einer gerechten Arbeitsteilung im Haushalt. Diskutiert wird diese Idee, Haushaltsarbeit fair zu verteilen, seit einem halben Jahrhundert, auch vom Bündnis Sorgearbeit fair teilen, also da geht's dann auch um die Fairness. Dieses Bündnis wird unter anderem unterstützt vom Deutschen Frauenrat und ich spreche jetzt mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Frauenrats, mit Antje Wolsthoff. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Weber. Mein Name ist Anja Wolsthoff, aber alles andere stimmt.
Okay, das, so viel Zeit muss sein. Was würden Sie sagen, ist das Bezahlmodell eins, was dann in der Folge im Kielwasser dazu führt, dass Sorgearbeit auch gerechter verteilt wird?
Das kann ich nicht einschätzen, ob das die Bezahlung von Care-Arbeit die richtige Variante ist. Wir als Deutscher Frauenrat gucken anders auf diese Frage. Mhm. Wir würden nämlich ungern die Care-Arbeit bezahlt bei den Frauen lassen, so wie das im Moment unbezahlt der Fall ist, sondern viel lieber die unbezahlte Arbeit, die in unserer Gesellschaft ja so wichtig ist, also Kinderbetreuung, die Arbeit im Haushalt, die Pflege von Angehörigen, zwischen Männern und Frauen gleichmäßig verteilen, damit beide auch erwerbstätig sein können und eigenständig ihre Existenz sichern.
Diesen Wunsch habe ich vielfach vernommen hier in dieser Sendung und in den Diskussionen auf unseren Social-Media-Kanälen. Wie lässt sich das einrichten?
Nun, wir können den Menschen nicht vorschreiben, wie sie ihr Leben leben wollen und wie sie bezahlte und unbezahlte Arbeit in Partnerschaften aufteilen wollen. Aber wir können politisch die richtigen Anreize setzen. Und derzeit ist es so, dass zum Beispiel das Steuer- und Sozialrecht immer noch auf das Ernährermodell ausgerichtet ist, also auf den Mann, der den Hauptunterhalt für die Familie verdient und eine Frau, die möglicherweise einen in Anführungszeichen Zuverdienst dazu verdient. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass wir auch so ein traditionelles Rollenverständnis damit immer noch befördern, also dass vornehmlich Mädchen und Frauen die Verantwortung für Familie, Haushalt und alles, was drumherum ist, übernehmen und Männer sich eben zuständig fühlen für den Familienunterhalt.
Okay, ich fasse es mal zusammen, dann schaffen wir beispielsweise das Ehegattensplitting ab, um da diese verkehrten Anreize eben zu beräumen. Würde das dann wirklich dazu führen, dass Haushaltsarbeit anders gedacht und aufgeteilt wird?
Zumindest würde es dazu führen, dass das Einkommen, das Menschen aus Erwerbstätigkeit, Männer und Frauen aus Erwerbstätigkeit beziehen, endlich so besteuert wird, wie derjenige, der es erwirtschaftet, auch wirtschaftlich leistungsfähig ist. Im Moment ist es so, dass Männer in der Regel den Familienunterhalt verdienen und in der Steuerklasse 3 sind, alle Freibeträge nutzen und deswegen ein vergleichsweise hohes Nettoeinkommen dann erzielen und Frauen in der Steuerklasse 5 sind, mehr Belastungen darauf haben und deswegen das ohnehin kleinere, meist Teilzeiteinkommen auch noch steuerlich stärker belastet wird und es dann so aussieht, als würde sich das also die Arbeit oder die Erwerbstätigkeit von Frauen der Job gar nicht lohnen.
Mhm. Was dann eben auch in der Pandemie dazu geführt hat, dass die Frauen sagten, ich verdiene ja sowieso weniger, verdiene ich jetzt also noch weniger, übernehme mehr Haushaltsarbeit, mehr Kinderfürsorge. Wie würden Sie aber sagen, lösen Sie das Problem für Alleinerziehende, die ja die Option des Umverteilens gar nicht haben, die 24/7 eben am Drücker sind und gefordert sind? Deren Arbeit wird ja dann immer noch nicht entgolten, also deren Sorgearbeit.
Das ist richtig. Wir sehen aber, dass wir bei Regelungen, die wir für Paare schaffen, auch immer Variationen für Alleinerziehende mitdenken. Wenn Sie ans Elterngeld denken, das ja gute Anreize in die richtige Richtung setzt und auch beim Elterngeld Plus, das ja Paare animieren soll, sich die Arbeit zu teilen und eben gleichmäßig sich ums Kind zu kümmern und ihre Arbeitszeit entsprechend zu reduzieren, dann sehen Sie, dass Alleinerziehende davon auch profitieren können, indem sie andere Vorgaben haben und länger davon profitieren können. Insofern gelten solche Sachen, die eigentlich die Partnerschaftlichkeit stärken sollen, auch immer für Alleinerziehende und versuchen, sich an die Situation anzupassen. Das gilt ja zum Beispiel auch für Kinderkrankentage. Da ist es etwas leichter zu verstehen. Die haben Alleinerziehende ja doppelt so viel sozusagen für eine Person wie Paare, die sich die Erziehung teilen.
Jetzt habe ich vorhin den Interviewpartner zitiert, der mir sagte, Putzen ist politisch. Uns haben viele Leute geschrieben und sie diskutieren bei uns auf den Social-Media-Kanälen. Da sind auch Stimmen dabei von Frauen, die sagen, bei uns ist das ziemlich klassisch und traditionell eingerichtet und das ist auch gut so. Ich fühle mich damit wohl. Bei uns will das niemand anders. Würden Sie sagen, das geht dann klar oder steckt da dann doch auch so ein pädagogischer Auftrag in dem, was Sie fordern?
Naja, Familien entscheiden diese Frage ja meist aus der Situation heraus und wenn sie das heutzutage entscheiden, dann ist das wirtschaftlich manchmal sinnvoll in dem Moment, wo sie die Entscheidung treffen. Das ist aber dann oft kein tragfähiges Modell für die Zukunft. Wenn heute eine Frau weniger verdient als ihr Mann und wir haben immer noch eine Entgeltlücke von 18% zwischen Männern und Frauen, und oft sind die Frauen in Berufen, die ohnehin schlechter bezahlt sind als die der Männer, wenn Frauen in der Pflege und Männer aber in der Industrie tätig sind, dann entscheidet ein Paar, ich stecke zurück, ich als Frau, weil ich ohnehin weniger zum Lebensunterhalt beitragen kann als du, der du besser verdienst als Mann. Nur, das funktioniert, solange die Ehe existiert, solange niemand krank wird, also insbesondere der Familienernährer nicht krank wird. Wenn es aber zu Situationen kommt, in denen man sich vielleicht trennen möchte, in denen jemand verstirbt oder arbeitslos wird, dann ruht natürlich die ganze Einkommenslast auf dem einen Mann und die Frau ist sozusagen wirtschaftlich nicht in der Lage, Einkommen zu erzielen.
Anreize anders setzen, das wäre die Empfehlung der Vize des Deutschen Frauenrates, Anja Woisthoff. Besten Dank für das Gespräch. Schönen Tag für Sie.
Danke, ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Es gibt Arbeit, die wird verrichtet und bezahlt und es gibt Arbeit, die wird verrichtet und nicht bezahlt. Und das beschäftigt unsere Hörerin Hildegard.
Wenn eine Tagesmutter vier Kinder hat, dann bekommt sie dafür Geld. Wenn eine Mutter vier Kinder hat und die versorgt und die ist dann Tag und Nacht da, die kriegt dafür kein Geld. Warum kriegt eine Mutter das nicht? Also das beschäftigt mich schon so lange und ich finde es so ungerecht, dass wir für die Gesellschaft diese Arbeit leisten. Ohne Kinder, die groß werden, sind wir am Ende.
Sagt Hildegard, was meinen Sie? Sie können weiter anrufen unter 0331 70 99 111 oder aber Sie gehen auf radio1.de und stimmen da ab. Wir haben die Umfrage geschaltet. Sollte Care-Arbeit finanziell entlohnt werden? Und Stand jetzt meinen 64% der Menschen, die abgestimmt haben, ja, das sollte so sein. 36% sagen, nee, das sollte nicht so sein. Was meinen Sie? Sollte Care-Arbeit finanziell entlohnt werden? Sie können abstimmen auf radio1.de.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Und mit Ihnen. Es geht nämlich letztlich um Sie. Wie teilen Sie sich Hausarbeit ein, so Sie in Beziehungen leben, so Sie in Familien leben, selbst gezeugten oder aber selbst ausgesuchten Familien? Also wer macht den Dreck weg? Das ist letztlich die Frage. Die andere Frage, die wir da mitdiskutiert haben, ist, sollte es für diese sorgende und pflegende Arbeit, sollte es dafür eine Bezahlung geben? Lena hat angerufen. Ein Aspekt war natürlich auch, welche Rolle spielte die Corona-Pandemie und sie hat da eigentlich ein ganz gutes persönliches Erlebnis gehabt.
Hallo, hier ist Lena aus Köln. Mein Mann und ich sind Eltern einer Tochter und uns hat die Corona-Zeit eigentlich ganz gut zusammengebracht, da mein Mann, der sonst als Freiberufler unterwegs ist, viel zu Hause war und es keinen Grund gab, die Arbeit, die angefallen ist, nicht zu teilen. Und das hat uns eigentlich nochmal näher zusammengebracht. Generell finde ich, wird das Thema Care-Arbeit und die Verantwortung dafür zu sehr auf die Frauen abgewälzt. Und mir fehlt manchmal die Diskussion, dass Männer in die Verantwortung genommen werden, dass vielleicht auch mal gefragt wird, wieso arbeitest du eigentlich Vollzeit? und überlässt den Rest der Arbeit deiner Frau. Also, dass da irgendwie auch mal mehr auf die Männer geguckt wird.
Also, von links auf rechts drehen sozusagen die Frage, statt zu fragen, hey Frau, wieso arbeitest du wenig und wirst dafür dann entsprechend schlecht bezahlt? Vielleicht zu gucken, wer wohnt denn da in einer heterosexuellen Beziehung noch und verdient viel und geht Vollzeit arbeiten. Also, Sie sehen, es geht immer darum, wie guckt man das Thema an? Was sieht man nicht? Wir würden mit Ihnen gern diskutieren, weiterhin 0331 70 99 111. In welche Winkel und Ecken müssen wir gucken und was ist schon ausreichend ausgeleuchtet, wenn es um eine Geschlechterverteilung von Haushaltsarbeit und von sorgender Arbeit geht? 0331 70 99 111. Wie wird Care-Arbeit verteilt? So, dass es gerecht ist, so, dass sich alle wohlfühlen und so, dass alle davon leben können? Das ist die Frage, der wir heute in dieser Sendung nachgehen. Vorhin hatten wir Lena, eine Hörerin, die rief an und sagte, ja, wir müssen aber auch über die Männer reden, nicht nur dauernd wie Frauen irgendwas verteilen oder umorganisieren. Und schwupps, haben wir den Holger am Telefon. Hallo Holger.
Na, hallo.
Wie organisiert, hallo, was habt ihr zu organisieren und wie organisiert ihr es?
Ja, also wir waren auch relativ traditionell aufgestellt. Wir haben drei Jungs, drei Kinder. Inzwischen sind die 10, 12 und 14. Das muss man ja mal dazu sagen. In den ersten Jahren brauchen die ja doch ein bisschen mehr Betreuung und Aufwand. Und da muss sich ja doch einer dediziert so ein bisschen drum kümmern. Meine Frau ist Lehrerin. Und sie hat dann Teilzeit gearbeitet und hat jetzt allerdings in der Corona-Zeit aufgestockt. Zum Teil auch gezwungenermaßen, weil man als Lehrerin spätestens ja seit November, Dezember ja gezwungen war, wieder Präsenzunterricht zu machen. Und das führte dazu, dass wir das alles auch umgestellt haben bei uns. Das heißt, ich kümmere mich jetzt vornehmlich um die Sachen, die sie vorher gemacht hat, nämlich nicht nur die Kinder morgens rauswerfen, das habe ich durchaus mitgemacht, aber dieses Ganze, was ja auch immer vergessen wird, dieses Ganze im Kopf organisieren und die ganze Feen zusammenhalten, das ist das, was ich dadurch auch mit übernommen habe, und wir teilen uns noch ein Stück weit, was die Nachmittagsgeschichten angeht auch und was das Wochenende geht auch, weil die Kinder natürlich auch in vielen Vereinen unterwegs sind.
Ach du liebe Zeit, ja, mit Spielplänen und so weiter.
Genau, genau. Da muss man sich dann halt Tools suchen und kommunizieren auch. Ja.
Aber Holger, würdest du sagen, das war ein Umlernen mit Schmerzen oder ist das für euch beide ein Fortschritt?
Naja, mit Schmerzen würde ich es jetzt gar nicht nennen. Es war natürlich eine Umgewöhnung, und zwar von beiden Seiten, weil man muss auch loslassen können. Das heißt, man muss dem Partner natürlich dann auch ein Stück weit zutrauen, dass er das dann auch hinkriegt. Ja, und ich denke auch, so ein Stück weit ist es auch so, dass die Kinder auch sich umgewöhnen müssen, die jetzt natürlich eher sagen, der Papa macht jetzt Homeoffice und ist ja da zu Hause und nimmt den Empfang, und im Zweifelsfall hat er sogar was zu essen gemacht für sie. Das ist natürlich neu und auch schön. Auf der anderen Seite sagen sie natürlich dann aber auch ein Stück weit, muss die Mama auch lernen, dann die 1-1-Zeit vielleicht ein bisschen dedizierter zu verteilen oder mehr drauf zu achten.
Holger,
das war andersrum.
Holger, vielen Dank für deinen Bericht und euch alles Gute weiterhin.
Danke, Katja.
Danke für den Anruf. Und wir haben Evelyn am Telefon. Hallo Evelyn.
Hallo, guten Tag.
Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe zwei Dinge. Einmal wäre jetzt für mich ein Entgelt für meine Care-Arbeit verbunden mit einem seltsamen, komischen Beigeschmack. Mhm. Ich finde, man sollte den Frauen, die sowieso weniger Rente und zum Teil viel zu wenig Rente bekommen, Rentenpunkte dafür geben. Und dann würde ich noch etwas sagen wollen. Und zwar habe ich alleinerziehend, mein Sohn war dann, weiß ich nicht mehr, 15, 16, meine Mutter 10 Jahre gepflegt, neben meiner Arbeit.
Und wie ging das, alleinerziehend mit Kind und zu pflegender Mutter?
Katastrophe, das endete in einem Burnout. Hm. Aber es wird ja von der Politik immer so schön gesagt, ja, sie kriegen Rentenpunkte, wenn sie einen Angehörigen pflegen. Das ist schlichtweg eine Frechheit, weil man da nicht mehr als 20 Stunden die Woche arbeiten, um Rentenpunkte zu bekommen.
Das heißt, du wärst bei der Vertreterin des Deutschen Frauenrates, die sagt, da muss steuerlich und gesetzgeberisch ganz viel passieren. Ein Entgelt ist nicht die erste Maßnahme.
So bin ich der Meinung, ja.
Evelyn, hab vielen Dank für deine Meinung und deinen Anruf.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss. Und Jana ist bei uns. Hallo Jana.
Hallo.
Wie sieht es bei Ihnen aus oder bei dir?
Genau, ich hätte einen Punkt, den ich ganz gerne ergänzen würde.
Ja, bitte.
Und zwar, wenn man bei diesem alten Modell bleibt, irgendwie der Mann verdient das Geld und die Frau macht irgendwie die Care-Arbeit, dann hat das extreme Auswirkungen darauf, was quasi finanziell nach einer Scheidung passiert. Und deshalb ist tatsächlich immer noch so, dass quasi nach einer Scheidung die Männer dann sehr, sehr viel irgendwie Gelder an die Ex-Frauen zahlen, völlig unabhängig davon, wer vorher Geld verdient hat oder wer vorher die Care-Arbeit gemacht hat. Also das macht dann irgendwie auch schwieriger oft für die Männer nach einer Trennung.
Hast du einen Lösungsvorschlag oder bezieht sich das, was du da gerade schilderst, auf eigenes Erleben vielleicht auch?
Das bezieht sich auf jeden Fall auf eigenes Erleben. Ich glaube, der Lösungsvorschlag wäre eher zu sagen, also ich finde das Modell, sich anzugucken, wer macht Care-Arbeit und wer finanziert das oder wer bringt irgendwie sonstiges Geld in die Familie mit rein, total sinnvoll, das irgendwie aufzuteilen. Nur dann müsste man noch weiterdenken, was passiert nach einer Trennung, dass man dann ebenfalls irgendwie sagt, okay, ich habe vorher tatsächlich super viel Care-Arbeit gemacht und jetzt gibt es quasi Geld von meinem Ex-Partner oder in beide Richtungen zum Beispiel. Also wenn vorher die Frau irgendwie viel mehr verdient hat und der Mann die Care-Arbeit geleistet hat, dass dann nach einer Scheidung mehr Geld von der Frau gezahlt wird oder also dass einfach fairer aufgeteilt wird und nicht mehr nach diesen alten Modellen aus den 60er Jahren.
Das meint Jana. Sie sehen, es gibt weitere offene Fragen zu unserem Thema. Sie können auch weiter diskutieren in unserem Instagram-Kanal auf Facebook. Da ist auch schon einiges los. Gleich wird mir meine Kollegen berichten, was im Einzelnen. Jana, auch für Ihnen vielen Dank für den Anruf. Tschüss, schönes
Danke.
Wochenende. Und große Entschuldigung, ich weiß, es rufen noch mehr Menschen an, aber wir schaffen es jetzt leider nicht. Vielleicht weichen Sie noch mal aus ins Netz und diskutieren da weiter, wer sollte bezahlt werden für Care-Arbeit und wie ist die zu organisieren? Das ist die Frage heute.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Lana Del Rey, Doin' Time, das ist im Grunde ganz zielführend, dieser Song. Die Frage ist, wie verbringen wir die Zeit, wenn wir Beziehung, Familie, Haushalt zu organisieren haben? Wer macht das? Sollte das bezahlt werden? Eine Menge Fragen, die wir heute bearbeiten unter der Überschrift gerechte Arbeitsteilung in der Familie, eine Utopie. Und wir haben Ihnen diese Fragen natürlich auch bei Facebook und bei Instagram gestellt und Sie haben fleißig mitdiskutiert. Meine Kollegin Wiebke Koenecke hat den Überblick. Hallo Wiebke.
Hallo Katja.
Was ist los in den sozialen Medien? Gibt es da eine eindeutige Tendenz?
Ja, weiß ich nicht. Also mir ist es ein Anliegen, als erstes mal so ein fettes Shoutout rauszurufen an alle Alleinerziehenden, denn die haben tatsächlich geantwortet auf unsere Frage, wie teilen sie sich Aufgaben in Haushalt und Familie? So Victoria, Katharina, alle ich, Punkt, Alleinerziehend, Punkt, Bums, fertig. Oder Lee Brie sagt, Alleinerziehend 24-7, Punk'n'Roll. Also dem ist natürlich irgendwie nichts hinzuzufügen, außer unserem größten Respekt. Obwohl es tatsächlich auch zwei Alleinerziehende gibt, die folgendermaßen geantwortet haben. Das fand ich auch sehr spannend. Als Alleinerziehende, also Claudie Lou schreibt, als Alleinerziehende setze ich meine Prioritäten, die Bedürfnisse der Kinder und meine Selbstfürsorge kommen vor Haushalt und Co. Die Kinder können ab einem bestimmten Alter auch Aufgaben übernehmen. Meine Eltern sind auch eine wichtige Unterstützung für uns. Und dann schreibt sie nichts. Nichtsdestotrotz wäre es manchmal auch entlastend, gewisse Aufgabenthemen zu teilen. Und ich glaube, es ist tatsächlich dieses abends auf der Couch mal sich so sparing oder so mal dieses Ping-Pong zu spielen, was dann bei vielen Alleinerziehenden einfach fehlt und es wirklich schwierig macht. Mhm. Lupke Gabriele auf Instagram schreibt auch noch, wenn du keine Wahl hast, meistert man seine Aufgaben, wie sie kommen. Niemand nimmt dir etwas ab und du kannst dich nur bei dir selbst beschweren. Auch das ist lustig, schreibt sie. Sie schreibt, das ist lustig, nicht ich sage das. Man wird gut mit sich selbst und hat Prioritäten.
Mhm. Und wie läuft es in den Beziehungen, in denen es zwei Personen gibt? Wie wird da organisiert, aufgeteilt?
Ja, das fand ich tatsächlich interessant, auf Facebook bei den Kommentaren zu lesen, dass da ein Unterschied gemacht wird zwischen den, wir haben ja gestern auch schon mal kurz drüber gesprochen, du und ich, über die Aufgabenverteilung im Haushalt, also wer wäscht, wer kocht, wer kauft ein, wer putzt, dass das bei den meisten Fällen, egal ob Mann, Mann, Frau, Frau, Mann und Frau, ganz gut, ganz gerecht aufgeteilt ist. Aber wenn es um diese typische Denkarbeit geht, da sieht es dann doch noch ganz anders aus. Anni Kling schreibt, Mein Mann übernimmt Aufgaben im Haushalt und bezüglich der Kinder aber nur unter Protest und Diskussion. Und dann schreibt sie, deshalb mache ich es dann halt lieber selbst. Und sagt, vermutlich ist es einfach bei vielen Menschen noch so eingeprägt, überliefert oder vorgelebt worden. Man kommt nur schwer über tiefsitzende Verhaltensmuster hinweg.
Wir hatten auch so eine Anruferin, die das sagte, bei uns ist es so. Und am Ende lachte sie und ich wusste nicht, ist sie nun verzweifelt oder ist das eigentlich ganz in Ordnung, weil sie fühlen sich alle wohl, so wie es ist.
Ich bin auch total dankbar über Kat Safari, die geschrieben hat, ich finde, mein Partner und ich sind ein gutes Team. Das ist schon mal bis hierhin gut. Und meistens macht er auch, was getan werden muss, auch wenn es mit Gestöhne einhergeht. Und dann kommt, allerdings bleibt doch diese Planung von Dingen, das Vordenken, das Mitdenken, diese ganze tägliche Gehirngrütze, vielen Dank für dieses Wort schon mal, doch an mir hängen. Wenn ich mir so wenig Gedanken machen müsste, wie so mancher Mann in einer gut laufenden Beziehung mit Kindern, wäre mein Schlaf ein tieferer, aber, sagt sie, vielleicht nehmen wir ihn einfach zu viel ab und müssen mehr machen lassen.
Auch das natürlich ein interessanter Aspekt. Jetzt haben wir diese Vokabel Gehirn, Grütze, Vordenken, Mitdenken, Denkarbeit, habe ich gehört im Lauf der Sendung. Das bezeichnet das, was jetzt so neumodisch gerne auch als Mental Load beschrieben wird. Haben denn die Radio 1 Hörerinnen und Hörer vielleicht auch Lösungsvorschläge, wie mit dieser Ladung umzugehen ist?
Ja, also es geht so. Wäre schön, ne? Aber ja, also Mandy Morko auf Instagram schreibt, dass es bei Ihnen in der Beziehung auch ein Thema ist. Sobald sich jemand ungerecht behandelt fühlt, sagt sie, und das Gefühl hat, mehr zu tun als der andere, muss man es spätestens thematisieren. Und sie hätte gehört und gelesen, dass es dass ein Lösungsvorschlag ist, dass man tatsächlich die Aufgaben wirklich alle niederschreibt in Listen. Also dann ist sozusagen Planung eines Kindergeburtstages auf einmal nicht nur ein Punkt, sondern 15 und Reifen wechseln vielleicht auch nicht nur ein Punkt. Und dass man dann Dinge neu vergibt. Also sie sagt, es war schon erstaunlich bei Ihnen, wer was macht. Es ist wirklich verrückt, dass jetzt jemand klingelt, oder? Also ich muss ihn jetzt klingeln.
Einfach ignorieren.
Ja, ich ignoriere das jetzt auch einfach. Und sie schreibt, dass bei ihr die Liste wesentlich länger war, vor allem mit Kleinkram, wofür man sich mental verantwortlich fühlt. Mhm. Und Wolfman Coaching schreibt, jeder Partner macht bei uns das, was er am besten kann. Aber ja, auch ich kenne Frauen, die sich ständig beschweren, alles bliebe bei ihnen hängen. Doch gucke ich genauer hin, können es ihnen die Partner auch nie recht machen. Delegieren und teilen ist nicht jedermanns oder besser jeder Fraus Sache.
Ja, mir ist ein Bericht noch hängen geblieben, Wiebke, den habe ich gesehen von Daniel Manns. Der sagt, man sollte so quasi nach einem Punktsystem Aufgaben wie Spülmaschine ein- und ausräumen mit Punkten versehen am Ende der Woche. Also ein sehr kompliziertes Berechnungssystem anlegen und am Ende der Woche gucken, wer hat wie viele Punkte. Und ich fand auch das, was du vorhin von der Frau vorgetragen hast, diese einzelnen Positionen zu benennen, das klingt nach einer sehr aufwendigen Arbeit. Da ist ja allein die halbe Woche schon mit diesem Listenschreiben irgendwie abgearbeitet. Wie hältst du das? Wie haltet ihr das?
Also ich habe auch lustigerweise bei diesem Punktesystem, also Listen fand ich noch irgendwie ein bisschen einleuchtender, einfach weil es dann einmal ausgesprochen dasteht, aber bei diesem Punktesystem dachte ich, mein erster Gedanke war, ja und wer macht denn das? Also wen stellen wir denn ein, um dieses Punktesystem bei uns irgendwie zu machen? Ja, ich weiß nicht, ich fand das Interview vorhin ganz gut, wo der Herr meinte, am Ende so im Jahresdurchschnitt oder im Lebensdurchschnitt kommt man dann vielleicht auf so 50-50.
Das wäre der Wunsch oder der Traum. Vielen Dank, Wiebke. Sie hat für mich und für Sie zusammengefasst, was diskutiert wird derzeit auf unseren Facebook- und Instagram-Kanälen unter der Frage gerechte Arbeitsteilung in der Familie. Eine Utopie? Fragezeichen. Sie können weiter diskutieren. Danke dir, Wiebke.
Sehr gerne.
Wir sprechen über Arbeit, die da, wo Menschen leben, eben einfach so anfällt, die im Haushalt. Es gibt Arbeit, die wird bezahlt, die findet meist im Büro statt oder in der Werkhalle beispielsweise. Und es gibt eben die angesprochene nicht bezahlte Arbeit, die Aufzucht der Brut, Haushalt, die Pflege von Angehörigen. Das ließe sich ändern, sagt Sascha Verlon, sollte sich auch dringend ändern, denn all diese Leistungen sind gesellschaftlich notwendig und die müssten folglich auch nicht nur honoriert und wertgeschätzt, sondern in klingender Münze bezahlt werden.
Wenn Frauen wie der Durchschnitt eben ist, 80% der Sorgearbeit übernehmen, dann haben sie entsprechend weniger Zeit. Und das wird sehr oft immer nur auf die Erwerbstätigkeit dann reduziert. Aber das geht natürlich auch um politisches, ehrenamtliches, kulturelles Engagement und Teilhabe. Also wenn die Sorgearbeit, die private Sorgearbeit erstmal unfair verteilt ist, dann sind auch alle anderen Lebensbereiche nicht fair verteilt. Also Putzen ist politisch, das ist tatsächlich wörtlich so zu nehmen. Wir müssen den Wert von unbezahlter Arbeit in irgendeiner Weise abbilden. Ob das Rentenpunkte sind oder ob das ein bedingungsloses Grundeinkommen ist oder ob das tatsächlich eine Art Stundenlohn ist, da müssen wir drüber diskutieren.
Putzen ist politisch und sollte richtig bezahlt werden, sagt Sascha Verlon. Nö, hat mir Anja Wolsthoff vom Deutschen Frauenrat gesagt. Ihrer Ansicht nach müssen die Anreize drumherum ganz anders gesetzt werden, um eine gleichberechtigte Erwerbsarbeit überhaupt für alle Geschlechter möglich zu machen.
Nun, wir können den Menschen nicht vorschreiben, wie sie ihr Leben leben wollen und wie sie bezahlte und unbezahlte Arbeit in Partnerschaften aufteilen wollen. Aber wir können politisch die richtigen Anreize setzen. Und derzeit ist es so, dass zum Beispiel das Steuer- und Sozialrecht immer noch auf das Ernährermodell ausgerichtet ist, also auf den Mann, der den Hauptunterhalt für die Familie verdient und eine Frau, die möglicherweise einen in Anführungszeichen Zuverdienst dazu verdient. Und das bedeutet natürlich, dass wir auch so ein traditionelles Rollenverständnis damit immer noch befördern.
Unser Steuerrecht atmet den Geist der 60er Jahre, hat sie gesagt. Und unsere Hörerin Jeanette hat angerufen und sagt, da hat sie recht. Und eigentlich bräuchte es gar keine extra Entlohnung der Care-Arbeit.
Ich bin nicht der Meinung, dass Care-Arbeit extra entlohnt werden sollte in der Familie, weil sich das nicht messen lässt. Es gibt Mütter, die sich sehr, sehr aufmerksam und sehr aufopfernd um ihre Familie und Kinder kümmern. Und es gibt Mütter, denen geht es sozusagen am A vorbei. Und es gibt keine gerechte Entlohnung. Ich bin eher dafür, dass man die Rentenpunkte für die Mütter hochsetzt, denn das sich messen, dass sie wirklich die Kinder bekommen haben. Ansonsten ist es so, dass in modernen Familien, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die Gleichverteilung innerhalb der Kinderbetreuung so weit angewachsen ist, dass immer dargestellt wird, dass nur die Mütter sich drum kümmern, ein Auslaufmodell ist.
Das sagt unsere Hörerin Jeanette. Es gab noch eine Menge weitere Aspekte, die Sie hier reingetragen haben. Die Situation von Alleinerziehenden, von Menschen, die Angehörige pflegen, den Vergleich Ost-West, und Ralf hat auch angerufen.
Erstmal, bei uns in der Familie läuft es so, dass wir eigentlich relativ gleichberechtigt das organisieren. Sicherlich gibt es da Vorlieben bei dem einen oder bei dem anderen. Meine Freundin kümmert sich sicherlich ein bisschen mehr um Geschichten wie Anziehen, weil modeaffiner als ich. Ich kümmere mich ein bisschen mehr um Einkaufen etc. Aber es ist relativ gleichmäßig verteilt. Und mein Punkt ist, ich finde, es gehören immer zwei dazu. Solange man darüber redet und solange man darüber miteinander klar ist, dann funktioniert das auch.
It takes two to tango, meint Ralf. Und dass Kommunikation wichtig ist, das können wir vom Radio auf jeden Fall unterschreiben. Besten Dank für Ihre Anrufe.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir wollen mit Ihnen reden in dieser Sendung. Heute haben wir über den Gender Care Gap mit Ihnen gesprochen. Also letztlich um die Verteilung von Sorgearbeit und die Frage, ob die in irgendeiner Weise zu entlohnen wäre. Das nächste Mal geht es um eine Situation, die, glaube ich, alle von Ihnen kennen. Es sei denn, es gibt eine oder einen unter Ihnen, der oder die nicht online bestellt. Also ich meine, es wird ja immer gern behauptet. De facto sehe ich, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, mindestens einen Lieferwagen in 5 Minuten von egal welchen Firmen. Und die Leute, die da unterwegs sind, haben dann im Folgenden, keine Ahnung, 60 Kilo Hundefutter in den 5. Stock zu tragen oder aber das 3. Paar lustige Sneaker in der nächsten Größe zu stellen, weil die davor hat nicht gepasst. Und dann hören sie sich auch noch Beschimpfungen an, weil sie mit den Lieferwägen zum Beispiel Ausfahrten blockieren. Also der Job als Paketzusteller, Paketzustellerin, der ist hart und nicht nur an der körperlichen Belastungsgrenze, sondern auch wirklich, glaube ich, nervlich strapaziös. Miese Arbeitsbedingungen, über die lesen wir immer wieder. Ein übersichtlicher Verdienst, dazu unbezahlte Überstunden. Wir wissen das eigentlich alle, die wir online bestellen, und trotzdem es ist halt so praktisch. Dann gibt's aber auch oft Frust, weil das Paket woanders liegt, als wir es erwartet hätten. Wir vielleicht sogar zu Hause waren in der Corona-Zeit, aber bei uns niemand geklingelt hat. Stattdessen wird eine Karte eingeworfen, wo man das denn abzuholen hat, 2 Kilometer entfernt. So, wir wollen also mit Ihnen sprechen über die Situation der Zusteller und Zustellerinnen. Vielleicht hören Sie uns gerade im DHL-Auto oder im Amazon-Auto und sagen, super, genau meine Sache. Dann schreiben Sie uns an dieweber@radio1.de und Sie, die Sie bestellen online, haben bestimmt auch die eine oder andere tragikomische Geschichte. Auch die möchten wir hören. dieweber@radio1.de, das wäre die Adresse der Wahl, schreiben Sie hin. Und wir diskutieren dann am kommenden Freitag zwischen 10 und 13 Uhr und begeben uns auf die Fährte Ihrer Bestellungen. Ansonsten will ich aber auch nochmal sagen, das ist eine Sendung, wo Sie bestimmen, welches Thema diskutiert wird. Wir nehmen auch Ihre Themenvorschläge entgegen. Und Überraschung, die E-Mail-Adresse ist nach wie vor dieselbe, dieweber@radio1.de. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören und lesen. Das war's mit Die Weber für diesen Freitagvormittag. Wenn Sie Vorschläge haben für diese Sendung, Themen, die Sie endlich mal im Radio besprochen hören wollen, schreiben Sie uns eine Mail, dieweber@radio1.de. Und im Folgenden wird der Kollege Volker Wiebrecht Sie sorgfältig ins Wochenende begleiten. Ein schönes wünsche ich Ihnen. Tschüss.